Wir haben das Thema vor uns, die Arche Noah und ihre Bedeutung für das 21. Jahrhundert. Und dabei ist es mir ein Anliegen, eine Brücke zu bauen. Vom Alten Testament, dem ersten Teil der Bibel, hinüber zum Neuen Testament. Wir betrachten zusammen die Geschichte von Noah und der Flut im Licht des Neuen Testaments. Beginnen wir gleich. Wie sah damals das Urteil Gottes über die Menschheit vor der Sintflut aus? Das kann man nachlesen in 1. Mose 6, Vers 5. Da heißt es: Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Jetzt machen wir die Brücke hinüber zum Neuen Testament und sehen Gottes Urteil über die Menschheit heute. Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Also eine ganz klare Parallele damals und heute. Das ist Gottes Urteil. Aber jetzt müssen wir einen zweiten Punkt betrachten. Gottes Gerechtigkeit. Und Gott ist absolut gerecht. Vollkommen heilig. Gottes Gerechtigkeit fordert Gericht. Gott kann Unrecht nicht ewig stehen lassen. Für eine Zeit, das geht. Aber nicht ewig. Es muss alles eine absolut gerechte Vergeltung bekommen. Also Gottes Gerechtigkeit fordert Gericht. Und das war damals so. 1. Mose 6, Vers 7 macht das klar. Und der Herr sprach: Ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens vertilgen. Vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zum Gevögel des Himmels. Denn es reut mich oder es schmerzt mich, dass ich sie gemacht habe. Und jetzt die Brücke rüber zum Neuen Testament. Römer 1, 18, die gesamte Menschheit ist im Blickfeld und da steht im Neuen Testament, wohlverstanden, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gott ist zornig. Das hören Sie heute nicht mehr in vielen Predigten. Aber es steht eben in der Bibel. Und darum sollte man auch darüber predigen. Gott ist zornig. Seine Gerechtigkeit fordert Gericht. Aber eine gute Nachricht. Gott ist nicht nur Licht, vollkommen heilig. Gott ist Liebe. Nicht nur Gott hat Liebe, sagt die Bibel. Sondern Gott ist Liebe, sein Wesen ist Liebe. Und darum müssen wir Gottes Geduld mit uns Menschen sehen. In 1. Mose 6, Vers 3 sehen wir, Gott gab damals 120 Jahre Gnadenfrist, bis dann schließlich die Flut kam. Und der Herr sprach: Mein Geist soll nicht ewiglich mit dem Menschen rechten, da er ja Fleisch ist. Und seine Tage seien 120 Jahre. Das bedeutete nicht, dass die Menschen von da an nicht mehr älter als 120 Jahre werden können, sondern es bedeutet, dass es von da an nur noch 120 Jahre gehen würde, bis die Flut käme. Aber Gott sagt, mein Geist soll mit den Menschen rechten. Das heißt, der Heilige Geist sollte durch die Predigt von Noah die Menschen überzeugen davon, dass sie sich schuldig gemacht haben vor Gott. Nicht alle gleich, aber alle haben sich schuldig gemacht. Und wenn sie ihre Schuld Gott bekennen und umkehren, dann kann Gott vergeben. Und so sollte der Geist Gottes rechten mit den Menschen, aber eben nicht in alle Ewigkeit. Es soll beschränkt sein, 120 Jahre. Jetzt machen wir die Brücke rüber zum Neuen Testament. In 2. Korinther 6, Vers 2 wird unsere Zeit so beschrieben. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Epoche, seitdem Jesus Christus gekommen ist, vor 2000 Jahren bis heute, wird in der Bibel genannt die wohlangenehme Zeit, der Tag des Heils. Gott bietet allen Menschen die Möglichkeit, sich mit ihm versöhnen zu lassen, wenn sie ihre Schuld im Gebet ihm bekennen und bereuen. Er ist bereit zu vergeben aufgrund der Erlösungstat von Jesus Christus am Kreuz. Ein Vers aus Jesaja. Jesaja 55, Vers 6. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Also wir werden aufgerufen, Gott zu suchen. Aber das können wir nicht in aller Ewigkeit. Es ist beschränkt. Es wird hier gesagt, während er sich finden lässt. Aber Gott lässt sich nicht immer finden. Aber jetzt kann man ihn finden. Weiter. Ruft ihn an, während er nahe ist. Wir sollen zu Gott rufen im Gebet, aber das geht nur, solange Gott nahe ist. Aber Gott wird nicht ewig nahe von uns sein. Und dann steht, der Gesetzlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken. Einer könnte sagen, das bezieht sich nicht auf mich, ich bin kein Krimineller. Aber das hebräische Wort Rasha, hier übersetzt mit der Gesetzlose, meint nicht zwingend einen Kriminellen. Der Rasha, das ist einfach der Mensch, der sich über die Bibel hinwegsetzt. Das ist der Rasha, der Gesetzlose, also los von dem Gesetz Gottes. Verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seine erbarmen. Ja, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. In Hebräer 11, Vers 7 im Neuen Testament wird die Geschichte von Noah, die man im Alten Testament nachlesen kann in 1. Mose 6 bis 9, in drei Kapiteln, kurz zusammengefasst. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch welche er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Also hier wird gesagt, dass Noah, der ja anderswo in der Bibel genannt wird, der Prediger der Gerechtigkeit, der allen Menschen gepredigt hatte. Aber hier wird er vorgestellt als einer, der ein besonderes Anliegen hatte für seine Familie. Sein Haus bedeutet seine Familie. Und so sollte das auch bei uns sein, dass man ein besonderes Anliegen hat für die direkten Angehörigen. Aber für alle Menschen natürlich. Aber für die Familie ganz besonders. Und das war bei ihm der Fall. Und weiter heißt es, er wurde Erbe der Gerechtigkeit. Nicht wahr? Noah war nicht besser als die anderen Menschen. Noah war genauso ein schuldiger Mensch wie alle anderen. Aber er hatte eine Umkehr erlebt. Er hatte seine Schuld Gott bekannt und Vergebung bekommen. Und so wurde er Erbe der Gerechtigkeit Gottes. Wenn Gott alle unsere Schuld wegnimmt, was bleibt übrig? Ein gerechter Mensch. Ja, wenn alle Schuld weg ist. So wurde er Erbe der Gerechtigkeit, aber, achten Sie darauf, nicht aufgrund seiner Leistung, sondern Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Aufgrund des Glaubens wurde ihm die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet. Und das ist das gleiche Prinzip im Neuen Testament. Sie sehen also, es gab nie einen Wechsel. Auf der gleichen Grundlage wurden Menschen gerettet im Alten Testament wie auch heute im Neuen Testament. Eine weitere Parallele. Von damals zu heute. Es gab damals nur einen einzigen Ausweg, um der Flut, der weltweiten Flut zu entgehen. Das war die Arche. Nicht wahr? Die Menschen hätten damals sagen können, falls das tatsächlich eintreten wird, was Noah voraussagt, dann könnten wir immer noch die höchsten Berge besteigen. Aber sie wissen, das nützte gar nichts. Denn es war eine völlige Überflutung der Erde. Der einzige Ausweg war die Arche. Gott gab in 1. Mose 6, Vers 14 eine ganz genaue Beschreibung der Arche. Gott sprach zu Noah, mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Und also sollst du die Arche machen, 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Eine Lichtöffnung, gemeint ist diese Einrichtung da oben auf der Arche, eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen und bis zu einer Elle in der Höhe sollst du sie fertigen von oben her. Und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Mit einem unteren, zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Das ist der Bauplan. Jetzt machen wir die Brücke rüber zum Neuen Testament. Das Neue Testament macht klar, für die Menschheit gibt es nur einen einzigen Ausweg, um dem ewigen Gericht Gottes zu entgehen. Und das ist Jesus Christus. Die frohe Botschaft wird in einem Satz zusammengefasst in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier wird deutlich, dass Gottes Liebe sich zu allen Menschen erstreckt. Im Rettungsplan Gottes ist kein Mensch von vornherein ausgeschlossen. Also sie werden nie einmal vor dem großen weißen Thron Gottes sagen können, ja, ich war eben kein Auserwählter, ich hatte keine Chance. Nein, Gott bietet seine Liebe der ganzen Welt an und gab als Ausweg seinen einzigen Sohn. Also hier wird der Blick auf die ganze Welt gerichtet und dann im gleichen Satz wird der Fokus zusammengezogen auf den einzelnen Menschen, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Der einzelne Mensch muss sich entscheiden. Die Rettung geht nicht automatisch. Der einzelne Mensch muss sich entscheiden, an den Sohn Gottes, Jesus Christus, glauben. Und dann gilt, dass er nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wir haben etwas gehört über die Maße der Arche. 300 Ellen Länge, das ist echt gigantisch. Und zwar, es gibt ja in der Bibel die althebräische Elle von 52,5 Zentimeter und dann die kürzere Elle von 45 Zentimeter. Im Zusammenhang mit der Arche sollten wir die Königselle, die althebräische Elle, zu Hilfe ziehen. Die kleine Elle ist 45 Zentimeter, eine Handbreit weniger, nur 6 Handbreiten. Die Königselle 7 Handbreiten. Das war also nicht Handgelenk mal Pi, sondern ein exaktes Maß. Das wissen wir durch die archäologischen Ausgrabungen in Israel, dass diese Maße sehr exakt eingesetzt wurden. 300 Königsellen, hier abgekürzt mit KE, ergibt 157,5 Meter Länge. Solche gigantischen Schiffe wurden in der Geschichte des Westens erst im 19. Jahrhundert wieder gebaut. Aber Noah lebte vor über 4000 Jahren. Also echt erstaunlich. Dann die Breite, 50 Ellen, das entspricht 26,25 Meter und die Höhe 30 Ellen, 15,75 Meter. Es gibt eine Studie, schon ein paar Jahre alt, eine koreanische Studie von Wissenschaftlern, die keine Christen waren, erstellt. Diese Studie heißt World Class Ship Research Center, kurz CRISO, von 1992. Und die haben sich überlegt, 12 Varianten der Arche Noah, also so wie es in der Bibel steht, und dann noch andere Varianten. Welche schneidet in verschiedenen Kategorien am besten ab? Und sie kamen zum Schluss, die Beschreibung in der Bibel schneidet am besten ab, wenn alle Punkte zusammengerechnet werden. Alle Gesichtspunkte. Und in dieser Art hat ein Schiff die Möglichkeit, einen Wellengang bis 47,5 Meter auszuhalten. Nicht schlecht, oder? Aber noch etwas. Die Arche wurde ja vor einigen Jahren in Originalgröße wieder nachgebaut. Und zwar im Staat Kentucky in den Vereinigten Staaten. Und das ist jetzt ein großes Ausstellungsprojekt, genannt Ark Encounter. Das heißt auf gut Deutsch Begegnung mit der Arche. Ganz nahe von dem Flughafen von Ohio. Also, wenn Sie mal gehen wollen. Ja, es gibt Leute, die haben die Möglichkeit und andere haben das nicht. Aber darum, ich sage nur die, die die Möglichkeit haben, dann fliegen Sie nach Ohio und nur ein paar Kilometer dann nach Kentucky und Sie können zum Ark Encounter gehen. Das wurde von Answers in Genesis aufgebaut. Gut, ich gebe zu, es war ziemlich teuer. 100 Millionen Dollar. Das können wir in Europa nicht. Aber die Amerikaner können das irgendwie. Und das wurde auch sehr stark kritisiert. Man hätte das Geld besser ausgeben können. Ja, aber das sagt man nur, wenn man die Arche Noah nachbaut. Wenn man so eine Ausstellung mit Mickey Mouse, ja, macht dann Disneyland, da fragt niemand danach, das Geld hätte man für hungrige Leute anderswo einsetzen können. Aber es ist so, hier kommen jetzt etwa 5000 Menschen pro Tag hin und schauen sich die Arche an von außen, mitsamt Innenausbau auf 3 Stockwerken. Und ich kann Ihnen sagen, wenn die durch die ganze Ausstellung gehen, es braucht einen Tag mindestens, dann wissen sie, wie man errettet werden kann für die Ewigkeit. Das ist fantastisch. Jeden Tag 5000 Leute. Ja, und da hat man jetzt auch festgestellt, weil das heute die größte freistehende Holzkonstruktion der Welt ist. Größer geht gar nicht. Also mit diesen Maßen hat man das Maximum erreicht, was mit Holz möglich ist. Interessant. Kritiker würden doch sagen, die Geschichte mit Noah und der Sintflut, das ist ein Märchen, das irgendeiner am Schreibtisch erfunden hat, sagen wir im ersten Jahrtausend vor Christus, und der hat das alles so erfunden. Aber schon erstaunlich, wenn einer in der Antike einfach so eine Geschichte aufschreibt und gerade das Maß wählt, was mit Holz als Maximum möglich ist. Aber es kommt noch besser. Ein Professor hier in Deutschland, manche kennen ihn, Professor Werner Gitt, früher Direktor der Bundesanstalt in Braunschweig, das sind die mit der Atomuhr, ja, die Atomuhr immer nachkorrigieren. Der hat sich die Frage gestellt, wenn Noah dieses Riesenprojekt in Angriff nehmen musste, war es doch bestimmt in seinem Interesse, möglichst kleiner Materialeinsatz an Holz, aber höchste Stabilität auf dem Wasser. Nun, das sind zwei Anforderungen, die widersprechen sich. Und er sagte sich, wo liegt das Optimum? als Informatiker, guter Mathematiker heißt das, war das für ihn keine große Sache, mit dem Computer das nachzurechnen. Das macht man heute mit Exponentialrechnung. Sie sehen hier, da x, y und dann diese Kurven. Es braucht da bei dieser Berechnung zwei Kurven und der Schnittpunkt ist dann das Optimum. Und er hat das nachgerechnet, wobei er dann davon ausgegangen ist, der Schwerpunkt muss möglichst tief liegen. Also die schweren Tiere, sagen wir die Elefanten und so, die mussten unten ins unterste Stockwerk. Dann hat er das so durchgerechnet. Und jetzt müssen wir noch etwas wissen. Da spielt ganz speziell das Verhältnis Breite-Höhe eine Rolle. Nicht wahr? In der Bibel ist vorgeschrieben 30 hoch, 50 breit. Aber es ging ja auch nur 15 hoch und dafür dann breiter. Ja? Oder sagen wir 40 hoch und dafür weniger breit. Aber wo liegt das Optimum? Und er kam zum Schluss, wenn man B durch H teilt, also Breite durch Höhe, dann muss das 1,667 geben. Machen wir das. B 50 durch 30 gibt 1,667. Das ist das Optimum. Jetzt wieder die Frage, wie hat dieser angebliche Erfinder der Geschichte so am Schreibtisch diese Zahlen einfach so hingeschrieben? Schon ein bisschen erstaunlich. Weil Sie müssen ja wissen, Exponentialrechnung, also diese Sache mit den Kurven, das ist in der Geschichte der Mathematik eine relativ junge Erscheinung. Mit anderen Worten, in der Antike konnte niemand mit Kurven rechnen. Aber wenn man es mit Kurven nachrechnet, mit dem Computer, der Punkt ist 1,667. Recht erstaunlich. Und noch was, für die Stabilität auf dem Ozean spielt auch noch das Verhältnis von Länge, Breite oder Breite, Länge eine wichtige Rolle. Und das ist hier, nicht wahr, 50 zu 300, das entspricht 1 zu 6. Oder eben, wie Sie es nehmen, 6 zu 1. Und das ist ideal. Nach dem heutigen Ingenieurwissen. Heutige Meerschiffe werden in diesem Bereich gebaut. Nicht unbedingt 1 zu 6 oder 6 zu 1. Sondern es könnte auch sein 1 zu 7,5. Aber in dieser Größenordnung, das ist ideal. Wow! Woher hat der das gewusst, der den Bibeltext aufgeschrieben hat? Die Bibel sagt, das war Mose. Und er hat unter Inspiration Gottes diese Geschichte aufgeschrieben, so wie das eben damals geschehen ist. Gott hat zu Noah gesagt, diese Maße solle er nehmen. Und jetzt in diesem Zusammenhang bringe ich noch ein anderes Thema ein. Ich spreche jetzt von dem Bibel-Babel-Streit. Auch die Ältesten unter uns haben das nicht mehr miterlebt. Das war ein Streit im 19. Jahrhundert. Und zwar, damals wurde das Gilgamesch-Epos gefunden. Keilschrifttafeln, Sie sehen hier eine, mit babylonischer Keilschrift geschrieben, eine Silbenschrift. Und die stammt aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Man hat das übersetzen können, lesen und übersetzen können, babylonischer Text. Und da wird die Sintflutgeschichte beschrieben. Aber aus babylonischer Sicht. Und darin finden sich ganz viele detaillierte Parallelen zum biblischen Text. Ich muss Ihnen sagen, das war eine absolute Sensation. Übrigens können Sie das Original heute noch bewundern im British Museum in London. Das hat also den Bibel-Babel-Streit ausgelöst. Die Frage ist, wer hat wem abgeschrieben? Die Juden mit der Bibel von den Babyloniern kopiert oder haben die Babylonier von der Bibel von den Juden kopiert? Das war der Streit. Und ich muss Ihnen sagen, die säkularen Gelehrten damals, die haben das entschieden zugunsten von Babel. Also, die Bibel kommt von Babel. Die Juden waren ja im 6. Jahrhundert vor Christus in der babylonischen Gefangenschaft. Dort hätten sie diese babylonische nette Geschichte mitbekommen und dann hätten sie das eben ein bisschen abgeändert. All die vielen Götter aus Babylon weg, nur noch den einzigen Gott der Bibel eingesetzt und schon hatten sie ihre biblische Version. Was soll man dazu sagen? Interessant ist allerdings, und das erstaunt mich, das waren ja gescheite Leute. Für sie gab es nur entweder Bibel von Babel oder Babel von Bibel. Aber es gäbe ja theoretisch noch eine andere Möglichkeit. Dass die gar nicht voneinander abgeschrieben hat. Keiner. Sondern, dass das über die Generationen zurückgeht bis auf Noah. Wenn die Sintflut und Noah Wirklichkeit war, dann haben die nachfolgenden Generationen unter den Babyloniern das weitererzählt und bei den Nachkommen, die zum Volk Israel führten, haben das auch so weitererzählt. Aber diese Möglichkeit, das war eigentlich nicht groß Thema. Aber noch was. In dem babylonischen Gilgamesch-Epos wird die Arche auch beschrieben, nur ein bisschen anders. Nämlich als Kubus, als Würfel, mit 6 Stockwerken, also so wie hier. Ja, das schwimmt auch auf dem Wasser, aber ein bisschen anders. Und zwar so. So, jetzt kommt eine große Welle, ja, und wumm, jetzt sind die Elefanten oben. Und gleich noch auf die Seite, wumm. So, jetzt sind sie oben und auf der Seite. Ja, also dieses ständige Kippen und Rollen auf den Wellen würde das Reisen absolut unmöglich machen. Und es kommt noch was dazu. Das Problem des fehlenden Lichts in den unteren Stockwerken. Ja, wo soll das Licht herkommen für die unteren Stockwerke, wenn das Ganze ja sowieso immer wieder kippt? Schon interessant. Also die biblische Version so fantastisch beschrieben und da wirklich, muss man sagen, das geht jetzt gar nicht. Aber an dieser Stelle muss ich sagen, es ist doch einiges geschehen seit dem 19. Jahrhundert. Man hat mehr und mehr Kulturen kennengelernt in aller Welt. Eingeborenen Stämme auf allen 5 Kontinenten. Also, und ich schließe jetzt Europa ein, auch die alten Kulturen in Europa. Und überall findet man Sintfluterzählungen. Zum Beispiel ganz viele in Nordamerika bei den Indianern. Und Sie sehen, da kommt auch immer ein Schiff vor zur Rettung. Hier zum Beispiel an der Ostküste von Amerika ein Kanu, ja? Und Sie sehen, in aller Welt kommen solche Archen in den Geschichten vor, aber nicht alle sind gerade wirklich überzeugend, um eine solche große Rettungsaktion zu bewirken wie die Arche in der Bibel. Aber sie sind da, die Parallelen. Und auch bei den nordamerikanischen Indianern ganz viele Parallelen zum biblischen Bericht. Aber auch in Mittelamerika bei den Indianern, Südamerika, Schwarzafrika, Australien und Ozeanien und auch im fernen Osten von Asien. Jetzt bitte, wer hat wem abgeschrieben? Die Indianer von den Juden oder die Juden von den Indianern? Jetzt wird doch klar, ist gar kein Thema mehr. Aber das ist natürlich ein gewaltiges Argument dafür, dass es tatsächlich eine Flut gegeben hat und dass das über die Generationen weltweit eben überliefert worden ist. Nun, jetzt sage ich Ihnen das so. Jetzt können Sie sich überlegen, aber wenn jetzt ein Kulturanthropologe, das ist ein Spezialist für Kulturen aller Welt, dastände, was würde der jetzt dazu sagen? Ja, also, stellen wir uns das vor. Ein Kulturanthropologe ist hier. Und ich würde sagen, also das ist wirklich ein gutes Argument für die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichterstattung über die Sintflut. Er würde sagen, beeindruckt mich überhaupt nicht. Wieso nicht? Ja, wir können das erklären mit der Missionarshypothese. Was ist die Missionarshypothese? Ja, ihr Christen habt doch Missionare in der ganzen Welt. Ja, ganz viele. Ja, und die haben eben überall biblische Geschichten erzählt. Und es ist natürlich eine Tatsache, Stammeskulturen lieben Geschichten. Am Abend, Lagerfeuer, der Älteste erzählt und die Jungen müssen mit geradem Rücken, voller Aufmerksamkeit zuhören, aber auch gerne. Das ist so spannend. Und er erzählt alte Legenden. Nun, die Missionare haben solche Geschichten erzählt, das hat denen gefallen. Und die haben diese Geschichten übernommen, abgeändert, ihre Götter eingesetzt und so hatten sie Legenden daraus geformt. Ja. Und jetzt? Was kann man jetzt sagen? Da müsste man den Kulturanthropologen fragen. Also, es gibt weltweit Parallelen zur Sintflutgeschichte der Bibel. 1. Mose 6 bis 9. Gibt es noch weitere biblische Berichte, von denen es weltweit Parallelen gibt? Nun, vielleicht weiß das der Kulturanthropologe nicht, weil er nicht so up to date ist mit Bibelgeschichten, ja? Aber dann können Sie ihm erklären, ja, es gibt Parallelen weltweit zur Schöpfungsgeschichte. 1. Mose 1 und 2. Es gibt Parallelen zum Sündenfall. Ja, zum Beispiel die Karen, das ist ein Bergstamm in Thailand. Die haben von alters her die Überlieferung gehabt, es waren am Anfang zwei Menschen. Es gab einen verbotenen Baum. Sie haben von der verbotenen Frucht gegessen. Dann kam Tod und Krankheit in die Welt. Das ist eine solche Parallele. Und eben, es gibt weltweit Parallelen auch zu Sündenfall, 1. Mose 3. Wir haben schon gehabt, 1. Mose 6 bis 9, das ist die Sintflut. Und es gibt auch weltweit Parallelen zur Turmbaugeschichte von Babel und der darauf erfolgten Sprachenverwirrung und Zerstreuung der Völker über die Welt. Das wäre 1. Mose 10 und 11. Es gibt also Parallelen weltweit zu 1. Mose 1 bis 11. Aber hören Sie jetzt gut zu. Ab Kapitel 12 kommt ja die Geschichte mit Abraham. Und da gibt es keine weltweiten Parallelen mehr. Und trotzdem, die Missionare haben ja nicht nur 1. Mose 1 bis 11 erzählt, nicht wahr? Sondern auch Israel in Ägypten, die Plagen über Ägypten, das wäre doch auch was Wunderbares, ja? Also wunderbar, Eindrückliches meine ich. Diese Plagen über Ägypten und dann ein Sklavenvolk kann ausziehen in die Freiheit und der Durchgang durch das Rote Meer, das wäre doch auch was. Keine weltweiten Parallelen. Wie wäre es mit Noah im Bauch des Fisches? Ist doch auch eine spannende Geschichte. Keine weltweiten Parallelen. Oder gehen wir ins Neue Testament. Die Brotvermehrung für 5000 Männer und dann auch die Frauen und Kinder dazu. Und das alles, weil ein Junge zwei kleine Fische und 5 Brote zur Verfügung stellte. Das wäre doch auch was. Also finde ich grandios. Keine weltweiten Parallelen. Nun stellen wir fest, nach der Bibel hat die ganze Menschheit einen gemeinsamen Ursprung, der beschrieben ist in den ersten 11 Kapiteln der Bibel. 1. Mose 1 bis 11. Und danach kam die Trennung. Und genau solange die Menschheit eben noch zusammen war, diesen gemeinsamen Schatz findet man in den Überlieferungen der Völker, aber nachher nicht mehr. Also das mit der Missionarshypothese, das haut nicht hin. Ich habe etwa 100 Sintflutgeschichten aus aller Welt gelesen. Aber noch viel schöner war für mich, ich war in Kolumbien, in Pereira, hatte dort Vorträge, und da kam eine ganze Gruppe aus dem Dschungel, Indianer. Die wollten auch zu diesen Vorträgen kommen. Das ist erstaunlich. Die interessieren sich genau für die gleichen Themen, für die wir uns interessieren. Und dann, ich muss Ihnen noch erzählen, die wurden erst seit den 1990er Jahren zum ersten Mal mit der Bibel in Verbindung gesetzt. Seither wird eine Bibel in ihre Sprache, in ihre Stammessprache übersetzt. Und die kamen, übrigens, die kamen aus dem Rebellengebiet. Ja, dort hätte ich nie hingehen dürfen. Das weiß jeder, der nach Kolumbien kommt. Dort wird man umgelegt, ziemlich sicher. Ja, in der Zwischenzeit hat sich ja das ein bisschen gebessert. Aber die kamen also von dort nach Pereira und dann bin ich auf den Führer zugegangen. Das sind ganz bescheidene Leute und sehr zurückhaltend. Da habe ich ihn gefragt, habt ihr in eurer Überlieferung auch eine Geschichte von einer weltweiten Sintflut? Und er sagt mir, ja. Wow. Ich war nicht irgendwo in einem Buch gelesen, das vielleicht einer erfunden hat, sondern so direkt in Konfrontation. Das ist schon eindrücklich. Also diese Fluterzählungen sind ein eindrücklicher Beleg für die Geschichtlichkeit, für die Wahrheit der Flutgeschichte. Nun, die Arche war aus Holz, aber wir haben gelesen in 1. Mose 6, Vers 14, mache dir eine Arche von Gopherholz. Hebräisch Azei Gopher. Azei heißt Holz von und Gopher. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz. Hebräisch Kofer. Verpichen. Hebräisch Kafar. Ich muss Ihnen erklären, das Wort Gopher kommt nur hier in der Bibel vor. Es geht zurück auf die Wurzel Gafar. Und Gafar heißt bestreichen, verpichen, mit Harz überziehen. Gopherholz bezeichnet also eine Baumart, die ein Harz produziert. So wie zum Beispiel unsere Rottanne und so weiter. Also ein Holz, das Harz produziert. Gopherholz. Aber interessant, um die Arche ganz dicht zu machen, musste Noah sie mit Harz überziehen. Und das heißt auf Hebräisch Kofer. Und Sie merken schon, ohne je Hebräischunterricht gehabt zu haben, Gopher und Kofer, das könnte verwandt sein. Jawohl. Kofer heißt Harz und kommt von Kafar, bestreichen, verpichen, mit Harz überziehen. Also die Arche aus Gopher mit Kofer. Und jetzt noch eine Überraschung. Wenn Sie Althebräisch lernen, dann werden Sie erfahren, dass das Wort Kofer, Harz, anderswo in der Bibel auch bedeutet Sühnung. Aber Sühnung ist jetzt etwas ganz anderes als Harz, nicht wahr? Ja, ist so. Aber es hat eine besondere Bedeutung. Ich meine, das Wort Sühnung ist ein echt deutsches Wort. Kein Fremdwort, kein Lehnwort, ist deutsch. Sühnung. Aber wenn man irgendjemand fragt auf der Straße da in Aachen, was heißt Sühnung? Ich glaube, die wenigsten Leute werden Ihnen erklären können, was Sühnung heißt. Aber auch in anderen Sprachen ist das so. Einmal habe ich diesen Vortrag auf Spanisch gehalten und ich habe erklärt, Propiciación. Was heißt das? Das ist richtig Spanisch. Propiciación. Niemand kann das richtig erklären. Und im Englischen ist das ja genau gleich. Propitiation. Was ist das? Ja, jetzt können wir das vom Hebräischen her wunderbar erklären. Die Definition ist diese. Sühnung bedeutet in der Bibel, der sündige Mensch, der vor Gott schuldige Mensch, wird zugedeckt vor dem gerechten Zorn Gottes. Der Zorn Gottes wird gerechterweise ausgeübt, aber nicht an dem, der schuldig ist, sondern an dem, der ihn zudeckt. Und wenn dieser Zorn ausgeübt ist, dann entsteht Sühnung. Ich war Kofer, kommt eben von überziehen, zudecken. Und darum Kofer bedeutet, jemand wird zugedeckt vor dem Zorn Gottes und so verschont. Das ist die Bedeutung von Sühnung. Und jetzt schauen Sie, in Hiob 33, das ist eine Geschichte, die über 4000 Jahre alt ist. Der jüngste Freund von Hiob spricht über den kommenden Messias, den verheißenen, im Alten Testament verheißenen Erlöser, der einmal Vergebung für uns Menschen in diese Welt bringen sollte. Und er sagt Elihu in Hiob 33, Vers 23, wenn es nun für ihn, für den schuldigen Menschen, einen Gesandten gibt, das heißt einen, den Gott in die Welt schickt für die Menschen, einen Ausleger, das heißt einer, der von Gott her kommt und uns erklärt, wer Gott ist und wie Gott ist, einen aus tausend, ein ganz einzigartiger, um dem Menschen seine Geradheit kundzutun, um uns Menschen zu erklären, was ist wirklich Gerechtigkeit und was ist Ungerechtigkeit. So wie das Jesus Christus gemacht hat in der Bergpredigt. Unbestechlich hat er erklärt, was Gerechtigkeit ist vor Gott. Dann sagt Elihu weiter, so wird er sich seiner erbarmen. Er wird Barmherzigkeit empfinden für den schuldigen Menschen und sprechen. Jetzt spricht der Messias zu Gott Vater. Erlöse ihn, den Menschen, dass er nicht in die Grube hinabfahre. Ich habe eine Sühnung, hebräisch Kofer, zustande gebracht. Und das ist genau dieses Wort Kofer. Der Messias sagt hier, er bringt das zustande. Und jetzt schauen Sie mal, die Arche, die ging ja durch die Sintflut hindurch. All der Regen von oben und all die Wellen und Tsunamis, die es gab in der Flut, die haben die Arche getroffen. Und drin waren Noah und seine Familie und von allen Tierarten Exemplare. Die wurden schon getroffen durch diesen gerechten Zorn Gottes in der Flut, aber doch nicht getroffen, weil sie waren durch die Arche zugedeckt. Und so bewirkte die Arche Sühnung. Kofer, Gopher. Jetzt machen wir die Brücke zum Neuen Testament. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, Jesus Christus, den Gerechten, und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Jesus Christus ist die Sühnung. Am Kreuz wurde er von dem gerechten Zorn Gottes getroffen. In den 3 Stunden der Finsternis, da hat er fremde Schuld auf sich genommen. Und Gott hat ihn bestraft. Darum hat Jesus Christus gerufen, auf Aramäisch, Eli, Eli, Lama, Shabbatani. Und das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, damit er nachher immer bei uns sei. Und so hat er Sühnung bewirkt. Nun, schauen Sie, in Psalm 69 hat König David eine Prophetie über den Messias ausgesprochen. Im Neuen Testament wird erklärt, dieser Psalm bezieht sich auf die Leiden des Messias Jesus am Kreuz. Und dort hören wir die Stimme des Herrn Jesus in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz. Und er ruft zu Gott, ich bin versunken in tiefen Schlamm und kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Er benutzt genau die Ausdrücke der Flut. Er ist durch das Gericht Gottes hindurchgegangen wie die Arche, um uns zuzudecken. Und das bietet Gott aller Welt an. Darum heißt es, nicht allein für die Unsrigen, sondern auch für die ganze Welt. Jeder kann kommen. Niemand ist ausgeschlossen. Das Werk des Herrn Jesus reicht aus für jeden, der umkehrt. In 1. Mose 6, Vers 16 haben wir bereits gelesen, und die Tür der Arche sollst du in ihre Seite setzen. Es gab nur eine Tür in der Arche. Und durch diese Tür musste man hineingehen, um gerettet zu werden vor der Flut. Und jetzt machen wir die Brücke zum Neuen Testament. In Johannes 10, Vers 9 sagt der Herr Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden. Jetzt hat man die Analogie. Jesus Christus ist der einzige Weg, durch den wir vor Gottes gerechtem Zorn in der Ewigkeit verschont werden können. Aber man muss durch diese Türe hineingehen. Und jetzt noch etwas dazu. In 1. Mose 7, Vers 16, nachdem Noah, seine Familie und auch die Tiere hineingegangen waren, das war eine Woche vor Beginn der Flut, heißt es, und der Herr schloss hinter ihm zu. Warum sagt die Bibel das, dass Gott geschlossen hat? Warum hat nicht Noah geschlossen? Das muss eine besondere Bedeutung haben. Und schauen Sie, die Erklärung wird gegeben in Hiob 12, Vers 14. Siehe, er, Gott, reißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht aufgetan. Was lernen wir daraus? Wenn Gott eine Türe schließt, kann niemand mehr sie öffnen. Das heißt, stellen wir uns vor, Frau Noah am dritten Tag sagte sich, also bis jetzt ist noch nichts gekommen von einer Sintflut. Ich gehe wieder raus. Sie konnte nicht mehr raus. Sie hatte sich einmal entschieden, hineinzugehen. Sie konnte nicht mehr. Auch wenn sie gewollt hätte, sie konnte nicht mehr raus. Das war Sicherheit. Nun, die Parallele im Neuen Testament, Römer 8, Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Was heißt das, in Christus sein? Dieser Ausdruck kommt ja immer wieder im Neuen Testament vor. Er ist so kompliziert, so schwierig. Kein Problem. Das Alte Testament ist das Bilderbuch des Neuen Testaments. Die, die in der Arche waren, die waren in der Arche. Und die, die sich für Jesus Christus entschieden haben als ihren Retter, die sind durch die Tür eingegangen, die sind in Christus. Und jetzt gilt, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Die sind in Sicherheit. Die Tür ist zu, sie können nicht mehr raus. Und am Schluss desselben Kapitels, Römer 8, 38 steht, und an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, manche kennen ja diese Lebensgeschichte von Corrie ten Boom. Sie wurde von den Nazis abgeholt damals und auch ihre Schwester, weil die Familie hatte Juden versteckt in ihrem Haus in Holland. Und das war verboten. Aber die hatten die sehr, sehr gut untergebracht mit doppelten Wänden und so weiter. Aber schließlich haben die Nazis das doch entdeckt. Und sie sind an die Tür gekommen und die ganze Sache flog auf. Corrie und auch ihre Schwester Betty mussten ins Konzentrationslager. Aber schauen Sie, Betty kam nie mehr zurück. Sie starb im KZ. Aber Corrie hatte überlebt. Nun, kurz vorher war die Familie am Tisch zusammen und die hatten noch diese Verse aus Römer 8 gelesen. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das war ein Trost im KZ. Aber nicht nur dort. So, jetzt sind wir drin. Also im Nachbau in Kentucky. Das ist die Tür der Arche von innen. Und darauf kommt es an, dass man drinnen ist. Schauen Sie, da stehen zwei auf dem Bild vor der Tür. Meine Frau und ich. Und das nützte nichts damals. Man konnte unmittelbar vor der Arche, vor der Türe stehen, aber so war man nicht gerettet. Man musste hineingehen. Auch schöne Fotos machen bringt gar nichts. Ist vielleicht ein bisschen romantisch, so mit Sonnenuntergang, ja, aber rettet nicht. Ich war, von Kindern kann man vieles lernen. Wir haben 6 Kinder bekommen und Sie können sich vorstellen, die machen eine Menge von Unsinn. Und wenn man als Vater ein bisschen Temperament hat, kann das sein, dass die was anstellen und man wird dann, man muss immer wieder aufpassen, ein bisschen zu laut und sagt, jetzt wäre fast was geschehen. Da sagt mir ein Kind, ganz cool, Papa, fast ist gar nicht. Ja, was sagen Sie dann? Ja, da muss man einfach lernen. Korrekt, fast ist überhaupt nicht. Fast ist gar nicht. Und dann habe ich daraus einiges gelernt. Wenn jemand fast bekehrt ist, ist er überhaupt nicht bekehrt. Und es gibt Menschen, die sind wirklich fast bekehrt, aber die sind überhaupt nicht gerettet. Man muss hineingehen und das ist eine persönliche Entscheidung. Und nicht so eine schnell Entscheidung, Hand hoch und ja, ich auch. Es kann vielleicht mal gut gehen so. Ab und zu, das ist schon geschehen. Aber es braucht viel mehr. Es ist wirklich eine Sache hier im Herzen drin. Eine Entscheidung. Jawohl, ich will mein ganzes Leben Jesus Christus übergeben. Ich will meine persönliche Schuld Gott bekennen und abladen. Und glauben, dass der Herr Jesus als die wahre Arche den Zorn Gottes schon getragen hat. Dann kann er mich nicht mehr treffen. Weil ich zugedeckt bin. Wir haben gesehen, die Türe wurde geschlossen von Gott. Das bedeutete Sicherheit für die, die sich entschieden haben, hineinzugehen. Aber das bedeutete auch, es war zu spät für die, die draußen blieben. Und das ist der Punkt. Gottes Geduld ist nicht ewig. Und es kam der Tag, wo man nicht mehr hineingehen konnte. Wo es definitiv zu spät war. Und Sie sehen, das mit den hohen Bergen, das war keine Alternative. Es gibt keine Alternative zu Jesus Christus als Retter. Aber es waren ja nicht nur Noah, seine Frau, seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet und ihre Frauen in der Arche. Übrigens, in der indischen Sintfluterzählung, also aus dem Kontext des Hinduismus, gibt es auch. Dort heißen die 3 Söhne Sierma, Charma und Hyapet. Schon ziemlich ähnlich, ja, würde ich sagen. Und es ist einfach erstaunlich. Aber eben nicht nur diese Familie war drin, sondern auch von allen Tierarten. Immer ein Pärchen. Aber lesen Sie den Bericht in der Bibel genau, für die koscheren Tiere, die reinen Tiere, gab es die Vorschrift 7 Exemplare. Also nicht 7 Pärchen, sondern 7 Exemplare. Der hebräische Ausdruck ist klar. Schneim, Schneim, das sind je 2. 2, 2, 2, je 2. Und dann eben der entsprechende Ausdruck mit Sheva, das bedeutet dann eben je 7. Also 3 Pärchen plus noch ein 7. Exemplar. Ich werde nachher erklären, wofür. Die koscheren Tiere, die sind natürlich in der absoluten Minderzahl. Das sind Tiere wie Schafe, Ziegen, aber auch Hirsche, Rehe und so weiter. Die sollten nach der Sintflut einen Startvorsprung haben gegenüber den anderen Tieren. Das ist interessant. Von allen Arten waren drin, reine und unreine. Wenn Sie für sich zu Hause lesen, Apostelgeschichte 10 und 11, eine Geschichte mit Petrus, der eine Vision hatte. Und durch diese Vision hat Gott ihm beigebracht, dass die unreinen Tiere ein Bild sind für die Völker dieser Welt. Im Kontrast zu dem Volk Israel, das schon vor den anderen Völkern die Bibel hatte, als Gottes irdisches Volk. Die reinen Tiere, die koscheren Tiere, waren also ein Bild auf Israel, die auch koscher essen sollten. Ja? Und das ist interessant aus folgendem Grund. Wir lesen nämlich in Offenbarung 5, 9 bis 10, dass einmal Menschen gerettet werden durch Jesus Christus aus jeder Nation der Welt, aus jedem Volk, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Der Begriff Nation, griechisch Ethnos, ist die größte soziale Einheit. Zum Beispiel Indien ist eine Nation, aber Indien besteht aus vielen verschiedenen Völkern und auch Stämmen. Und Thailand, das ist eine Nation, Ethnos. Aber das muss man unterscheiden von Laos, Volk, das ist eine kleinere Einheit. Im Osten von Thailand gibt es zum Beispiel das Volk der Isan. Aber das ist nicht das gleiche Volk wie das Volk der Thai. Und da gibt es die Bergstämme, die Lahu, die Karen und die Palong und wie sie alle heißen. Das sind dann noch kleinere Einheiten als Völker. Und die Bibel sagt, Gott rettet Menschen aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen. Ich lese Offenbarung 5. Es ist hier eine Beschreibung der Anbetung von Jesus Christus, dem Lamm Gottes im Himmel. Und die Anbeter, die sagen im neuen Lied, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft durch dein Blut. Aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Gewaltig. Aus jeder Nation, es gibt ja etwa 200 Nationen heute. Die meisten sind in einem Verein zusammengefasst, der heißt UNO. Aber dann gibt es Völker und man unterscheidet heute etwa 10.000 verschiedene Völker. Das ist deutlich mehr. Und dann gibt es eben all die Stämme. Und manchmal, die Stämme, die werden dann am Schluss auch ein Volk. Zum Beispiel die Lahu in Burma, Thailand, die unterscheiden sich. Es gibt die schwarzen Lahu, die roten Lahu, das hat nichts zu tun mit der Hautfarbe. Die sind alle braun. Aber eben, die nennen sich schwarze Lahu, die roten Lahu und so weiter. Und die sprechen auch nicht mehr genau die gleiche Sprache. Sie müssen sich Mühe geben, um kommunizieren. Es geht. Aber diese Stämme zusammen bilden am Schluss eben ein Volk. Jetzt sehen wir, das entspricht genau aus allen Tierarten, waren in der Arche. Gott rettet nicht alle Menschen. Das wäre eine falsche Lehre. Und solche Dinge werden behauptet, aber die Bibel sagt das nicht. Und an Beerdigungen wird am meisten gelogen. Und es gibt manche Beerdigungen, da sagt der Verkündiger, ja, der ist jetzt auch im Himmel und alle wissen, das war ein gottloser Mensch und der wollte mit Jesus Christus auch gar nichts zu tun haben. Und trotzdem werden solche Dinge erzählt. Nein, nur die, die hineingegangen sind, das können ganz gottlose Menschen sein, aber wenn sie hineingegangen sind, dann sind sie gerettet. Und es können ganz nette Leute sein, aber wenn sie nicht hineingegangen sind, dann sind sie nicht gerettet. Muss man das an der Beerdigung auch nicht so sagen. Da kann man das anders machen. Ich meine, man kann in solchen Fällen eben taktvoll reden. Und speziell auch reden zu den Menschen, die jetzt noch zuhören. Ich habe das auch schon eben machen müssen. Und das ist dann ganz schwierig. Also wirklich, wirklich schwierige Situationen. Und dann kann man aber zum Beispiel erklären, wir müssen uns die Frage stellen, wer von uns ist der Nächste, der dran ist? Ja, vielleicht nicht so ganz taktvoll wird das empfunden, aber das ist doch auch eine gute Frage. Man muss sich mit dem Sterben auseinandersetzen. Aber die Frage ist dann, ist man eingegangen in die Tür oder nicht? Das ist der Punkt. Übrigens, im Ark Encounter in Kentucky wird alles erklärt. Alles Mögliche erklärt. Und es wird auch erklärt, wie das ging mit den Tierarten und dem Platz in der Arche. Ist alles nachgerechnet worden. Es passt. Also echt, ich sage, einen Tag brauchen Sie schon. Dann müssen Sie aber alle die Erklärungen dazu lesen. Es gab 3 Stockwerke, unteres, zweites und drittes Stockwerk. Und da sehen wir etwas vom Innenausbau. Ja, immer Pärchen von den nicht koscheren Tieren. Es heißt in 1. Mose 6, 14, mache dir eine Arche von Gopherholz. Mit Kammern sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Harz verpichen. Kammern. Aber im Hebräischen steht das Wort Kinim. Und das ist das normale Wort, das wir im Hebräischen verwenden für Vogelnester. Es ist nicht Cheder, das ist das normale Wort für Zimmer, ein Raum. Oder Lishka, das wäre eine Zelle. Aber steht Kenim. Warum? Das deutet an, dass Gott wollte, dass es diesen Tieren richtig wohl ist in der Arche. Und so ist es auch, ich habe mir so überlegt, Gott möchte, dass solche, die sich für Jesus Christus entschieden haben, dass sie innerlich völlig zur Ruhe kommen in Jesus Christus. Und dass sie das Lied singen könnten, eines meiner Lieblingslieder, It is well with my soul. Also, wenn Friede, auf Deutsch, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ja, das drückt so richtig dieser Gedanke von den Nestern aus. Nicht alle sind sehr hübsch. Ich habe vor kurzem diesen Vortrag gehalten, waren da vorne ein paar Mädchen, junge Mädchen. Dann habe ich gesagt, ist nicht wichtig, ob man schön ist. Hauptsache, man ist in der Arche. Das ist der Punkt. Verstanden? Ich glaube, Sie haben so ungefähr verstanden. Und wir sehen die Kleinen, die hatten auch einen kleineren Raum, aber sie alle hatten Psalm 46, Vers 1 erlebt. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe reichlich gefunden in Drangsalen. Nach der Bibel existierten die Dinosaurier noch, nach der Sintflut. Nicht wahr? In der säkularen Evolutionstheorie sagt man, vor 70 Millionen Jahren sind die Dinosaurier ausgestorben. Die haben die Menschen nie erlebt. Nur, weltweit gibt es diese Legenden mit Drachen. Komisch. Weltweit. Warum gibt es diese Drachen? Und was heißt Dinosaurier? Schreckliche Echse. Dinosaurier sind Reptilien. Aber Sie kennen keine Legenden von, sagen wir, Drachen, die Säugetiere sind. Das sind alles Reptilien. Das sind doch alte Erinnerungen, dass es die wirklich gegeben hat. Aber jetzt Frage, gab es Platz für die in der Arche? Denkt man an Diplodocus, Brontosaurus. Das sind so diese Typen, 12 Meter hoch, 30 Meter lang mit dem Schwanz. Ja. So wie der Behemoth in Hiob. Was heißt, siehe doch den Behemoth, den ich mit dir gemacht habe. Er biegt seinen Schwanz gleich einer Zeder. Da wird er beschrieben, wie er im Wasser, im Fluss geht und da Erleichterung findet durch sein Riesengewicht. Aber dann wird auch beschrieben, der Leviathan, das ist kein Krokodil. Der Leviathan heißt auf Hebräisch einfach der Gewundene. Der Wassersaurier, wenn Sie die Beschreibung dort anschauen, genauso wie man das von den Fossilien her kennt. Das ist grandios. Ja, aber wie soll Noah diese Diplodocus, Argentosaurus und Brontosaurus, eben diese ganz großen, reingetan haben? Kein Problem. Reptilien legen Eier. Und Eier sind nicht allzu groß. Das ist ein Saurier-Ei. Ich habe das fotografiert, versteinert. Etwa so groß, ja. Und auch die ganz Großen, die sind am Anfang ganz klein. Aber das Besondere bei den Reptilien, die wachsen das Leben lang. Das ist bei den Menschen nicht gleich. Sie sehen das bei mir. Ja, das hört mal auf. Und ich weiß noch gut, meine Mutter hatte mir gesagt, du solltest beten, dass du größer wirst. Und ich habe keine Notwendigkeit gesehen und habe nicht gebetet. Und Sie sehen, was geschehen ist. Aber eben, Saurier wachsen das ganze Leben. Aber er konnte die Kleinen nehmen, die Jungen. Und die hatten den Vorteil, die konnten nachher lange leben und sich noch lange vermehren. Das war ja der Sinn. Jetzt schauen Sie, die Inneneinrichtung. Im Ark Encounter sagen die nicht, es war genau so. Sondern die haben sich einfach überlegt, wie könnte Noah damals mit den Mitteln das geschafft haben, mit der Nahrung, mit dem Wasser und so weiter, mit der ganzen Versorgung. Und sie haben wirklich fantastische Lösungen gebracht. Auch zum Beispiel fürs Problem. Und der Mist? Ja, die haben Mist gemacht. Für alles haben sie eine super Lösung gefunden. Also ich will nicht alles erklären. Hier wird auch noch klar gemacht, wie man Amphibien, die Land und Wasser brauchen, wie man die versorgen konnte. Jetzt gehen wir einfach ein bisschen durch. Schauen Sie sich das an. Ich muss ja nicht alles kommentieren. Dann kommen wir auch schneller zum Schluss. Und für die Menschen, warum nicht auch Erde mitnehmen? Da haben wir ein bisschen Salat. Und natürlich auch die Inneneinrichtungen für die Familien. Es steht nicht in der Bibel, dass die so schön waren wie da. Aber die haben sich schon was überlegt. Die haben sich gesagt, diese Familie hatte eine unglaublich große Aufgabe. Die Versorgung all dieser Tiere. Und wenn man von Gott einen großen Auftrag bekommt, ist es auch wichtig, dass man sich zurückziehen kann. Es braucht den Rückzug und die Ruhe, damit man dann wieder Kraft hat, um die Arbeit zu tun. Hier Frau Hamm und ihr Mann. Das Schreibzimmer von Noah. Warum nicht weben? Und hier sehen Sie Frau Hamm beim Füttern. Natürlich musste man auch eine Schreinerei haben, wenn es Reparatur gab mit dem Holz. Und hier eine Schmiede. Nach der Bibel konnte man Kupfer und sogar Eisen, das war schwieriger, schon vor der Flut bearbeiten. Die war nicht so primitiv. Und dann ganz wichtig, 1. Mose 6, 16, eine Lichtöffnung sollst du der Arche machen. Und das ist nicht das Wort Chalon für Fenster, sondern Sohar. Sohar bedeutet Mittagslicht. Und hier sehen Sie einen Konstruktionsvorschlag, wie das Licht von oben her alle drei Stockwerke versorgen konnte. Fantastisch. Und Sie sehen, das funktioniert. Hier sind wir im Ark Encounter. Es geht. Licht in der Arche. Eine ganz wichtige Sache. Licht in der Familie. Dass die Bibel die Orientierung ist als Licht in einer dunklen Welt. Da, sehen Sie, es funktioniert. Alle drei Etagen haben Licht. So, ich komme bald zum Schluss. Dann die Landung auf dem Ararat schließlich. Hier sehen Sie den Ararat mit den zwei markanten Erhebungen. Dieses Bild habe ich mal gemacht, als ich nach Malaysia fliegen musste. Ich bin immer wieder da über die Türkei, Osttürkei geflogen, aber nachts sieht man keinen Ararat. Und wenn am Tag, ja, Sie wissen, am Anfang geben die an, wir fliegen dann dort durch, oh, da kann man Ararat sehen. Und dann ändern sie sowieso wieder unterwegs. Dauernd machen sie das. Aber einmal habe ich es erlebt, und das war eben am Tag. Und dann schaue ich da raus, das ist Ararat. Das ist der Ararat. Übrigens, 5137 Meter über Meer. Da können wir also auch mit unseren 4000 und unseren 38 in der Schweiz abfahren. Aber es kam keine Meldung. Das wäre doch die Gelegenheit gewesen. Der Pilot hätte gesagt, Ladies and Gentlemen, have a look to your left side. Und dann die Erklärung, dort ist unser Vater Noah vor über 4000 Jahren gelandet. Das wäre doch eine Ansage gewesen. Nichts. Die Leute wussten das wahrscheinlich nicht. Und in 1. Mose 8, Vers 4 heißt es, und im siebten Monat, am 17. Tag des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. 17.7. Der siebte Monat war damals der Monat Tischri. Nein, das war der siebte Monat erst ab dem Auszug aus Ägypten. Vorher war die Zählung ja anders. Tischri war der erste Monat, der siebte war Nissan, Abib. Der 17. Nissan, das ist der Auferstehungstag von Jesus Christus im Neuen Testament. Am 15. Nissan wurde Jesus Christus gekreuzigt, 16, 17, am dritten Tag ist er auferstanden. Die Arche ruhte auf dem Gebirge Ararat am 17. Nissan. Am Auferstehungstag. Das Gericht ist vorbei und die Ruhe auf dem Ararat ist ein Bild der Auferstehung von Jesus Christus. Sehen Sie diese Parallelen? Es ist gewaltig. Ab dem Auszug aus Ägypten, 2. Mose 12, wurde der frühere siebte Monat in der neuen Kalenderrechnung zum ersten Monat gemacht. Das muss man wissen, wenn man die Bibel liest. Und dann ist klar, das ist der Auferstehungstag. Hier sehen Sie Noahs Taube, die er fliegen ließ am Schluss, bis dann der Tag kam, wo sie aussteigen konnten. Übrigens nicht durch die Tür, sondern das Dach wurde entfernt, offensichtlich so an einem Felsen, und dann konnten sie oben raus, alle. Und dann hat Noah das siebte Exemplar der koscheren Tiere geopfert. Und der Herr roch den lieblichen Geruch. Und der Herr sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen, denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Nie mehr eine Sintflut. Übrigens, wir haben auf der Erde das Wasser für eine weltweite Flut. Heute ist ja 70% des Planeten von Wasser bedeckt. Und dann kommt unser Festland dazu. Aber wir haben so viel Wasser auf Erden, wenn man die Höhen und die Tiefen ausgleichen würde, die Wassermenge würde reichen, um den Planeten fast 3 Kilometer zu decken. Also wir haben das Wasser für eine Flut. Und schauen Sie, die meisten säkularen Wissenschaftler, die etwas von Astronomie verstehen, die glauben, dass vor 1 Milliarde Jahren auf dem Mars eine Sintflut stattgefunden habe. Weil man sieht das so von den Bergformationen her. Aber wo ist das Wasser? Jetzt verstehen Sie, warum die immer, wenn sie Sonden schicken, nach Wasser suchen. Und dann haben sie so große Freude, wenn sie ein bisschen Wasser finden oder Eis. Aber es gibt fast keins. Also, die glauben an eine Sintflut auf Mars, aber heute, man findet fast kein Wasser. Die gleichen Leute sagen, die Sintflut in der Bibel ist ein Märchen, aber das Wasser haben wir. Und die Bibel sagt im Psalm 104, am Ende der Flut gab es eine Gebirgsauffaltung. Nicht in Millionen von Jahren, sondern katastrophisch. Und ein Absenken der Täler und auch der Meeresbecken. Und so konnte das Wasser dann zurückfließen. Aber das Wasser ist immer noch da. Nur ist es jetzt untergebracht. Es gibt nirgends wo auf der Erde so einen Stöpsel wie bei der Badewanne. Oh, dann geht das Wasser weg. So war das auch nicht bei der Sintflut. Aber Gott verspricht, eine solche weltweite Flut soll nie mehr kommen. Und Gott segnet Noah und seine Söhne. Und der Regenbogen ist die Garantie, dass nie mehr eine Sintflut kommen soll. Und der Regenbogen ist einfach Licht, gebrochen in alle Farben. Der Regenbogen ist ein wunderbares Bild von Jesus Christus und seiner persönlichen Herrlichkeit. Also wir können sagen, neutestamentlich, wenn Gott Jesus Christus, seinen Sohn, Gott Vater, seinen Sohn sieht, ist er die Garantie, dass es nie mehr ein Gericht gibt für die, die in die Arche gegangen sind. An dieser Stelle möchte ich schließen. Vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit.